Советскую Украину. Я, это хорошо известно.
До этого никакой Украины не было в истории человечества.
Май 2023 im Moskauer Kreml. Eine Szene, die fast surreal wirkt. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin und der Vorsitzende des russischen Verfassungsgerichts, Valery Sorkin, stehen über einen Tisch gebeugt. Zu diesem Treffen mit dem Kreml-Chef hat Sorkin ein ganz besonderes Objekt mitgebracht. Er präsentiert Putin eine französische Landkarte aus dem 17. Jahrhundert. Und Sorkin ist begeistert. Denn auf dieser Karte ist von der Ukraine keine Rede. Die Karte soll beweisen, dass die Ukraine erst durch die Sowjetunion geschaffen worden sei. Und damit seien dann auch Putins Gebietsansprüche auf die Ukraine legitim.
Eine knapp 400 Jahre alte Karte als Beweis für die Nichtexistenz der Ukraine. Das wirkt auf uns zu Recht absurd. Und trotzdem benutzt Putin diese Karte als politisches Argument. Doch wie kann es sein, dass er mit einem einzigen Stück Papier einem ganzen Staat das Existenzrecht abspricht?
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Frings, Studienmanager am Historischen Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz und ihr seid bei Clio auf die Ohren. Clio auf die Ohren ist der Podcast des Historischen Seminars hier in Mainz und wir befinden uns in der vierten Staffel mit dem Titel Überall ist frühe Neuzeit. Ich bin mit dieser Staffel nicht alleine, denn die Verantwortung hierfür tragen zwei Kolleginnen.
Hallo, ich bin Elisabeth Natur, ich bin Frühneuzeit-Historikerin hier an der JGU und beschäftige mich in meiner Forschung vor allem mit Musik und Politik in dieser Zeit.
Hallo auch von mir, ich bin Bettina Braun, ich bin Professorin am Historischen Seminar. Auch ich beschäftige mich natürlich mit der frühen Neuzeit, mit dieser Zeit zwischen ungefähr 1500 und 1800. Und dabei interessieren mich insbesondere herrschende Frauen.
Überall ist frühe Neuzeit, das ist kein Witz, denn in unserer Gegenwart wimmelt es nur so vor frühneuzeitlichen Gegenständen, vor Denkfiguren, vor Redewendungen, denn diese Zeit war sehr prägend.
Ja, und in der Folge jetzt geht es um Kartografie. Das heißt, es geht um Karten und um ihre politische Instrumentalisierung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Überall ist frühe Neuzeit. Wir sind
Lisa Pflaumer
und Lukas Solin und wir studieren gemeinsam Geschichte im Master hier an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz.
Ja, und vor einigen Wochen sind wir eher zufällig auf diese Szene im Kreml gestoßen und waren erst einmal ganz schön perplex und ehrlicherweise auch ein wenig wütend. Warum glaubt Putin, dass eine Karte als Begründung für seine Machtansprüche ausreicht?
Genau das bringt uns auch schon zu der Frage, die wir in diesem Podcast gemeinsam mit euch beantworten wollen. Welche Rolle spielen Karten für die Machtpolitik? Und wer hat damit überhaupt angefangen? Denn es ist sicher kein Zufall, dass Putins Karte ausgerechnet aus dem 17. Jahrhundert stammt, also aus der Epoche, die wir heute als die frühe Neuzeit bezeichnen. Und genau in diese Zeit werden wir heute auf der Suche nach Antworten tief eintauchen.
Doch zunächst wollen wir diese Szene im Kreml noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt. Wir haben mit Professor Dr. Jan Kusper gesprochen. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte hier am Historischen Seminar der JGU. Und als solcher hat er sich in Forschung und Lehre schon eingehend mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auseinandergesetzt.
Hallo.
Bleiben wir noch mal kurz in Moskau und widmen uns noch einmal dieser frühneuzeitlichen Karte aus dem Intro. Könnten Sie uns und auch den ZuhörerInnen vielleicht kurz beschreiben, was diese Karte denn genau zeigt? Wie kommen Putin und Sorkin darauf, sie als Argument für die Nichtexistenz der Ukraine anzuführen?
Putin und Sorkin beugen sich über eine Karte, die gar nicht so selten ist, wie Sorkin das im Gespräch mit Putin glaubhaft zu machen meinte. Diese Karte aus dem 17. Jahrhundert, genauer um das Jahr 1670 entstanden, von Guillaume Chanson, ist eine, die viel gedruckt wurde und in der Zeit viel rezipiert wurde. Und sie bündelte das frühneuzeitliche Wissen über diesen Teil des östlichen Europas. Was Putin und Sorkin an dieser Karte interessant finden, ist tatsächlich, dass der Name Ukraine so in dieser Form nicht auftaucht. Es gibt aber viele andere Bezeichnungen, die auf dieser Karte auftauchen, die verknüpft werden können mit dem heutigen Staat der Ukraine. Was Putin und Sorkin ignorieren in dieser Karte, ist, dass dort eingetragen ist Land der Kosaken. Und dieses Land der Kosaken, am Dnieper gelegen, der Saporoger Kosaken, ist eines der Territorien, auf die sich die ukrainische Staatlichkeit heute historisch argumentativ bezieht. Gleichzeitig nehmen Putin und Sorkin an, dass sie ohne weitere Begründung und Argumentation davon ausgehen können, dass es dieses Russland, das sie heute vertreten, immer schon gegeben hat. Aber den Begriff Russland finden wir auf dieser Karte überhaupt nicht. Wir befinden historische Landschaften, Podolien, Wolynien und dergleichen mehr. Und wir finden Moskau für das Territorium des Moskauer Reiches im 17. Jahrhundert. Von Russland in dieser Form, wie Putin und Sorkin das annehmen, ist da nirgendwo die Rede. Insofern wurde diese historische Argumentation für Putin 23 zu einem klassischen Eigentor, über das in den sozialen Netzen viel gespottet wurde, und zwar nicht nur in Europa und im Westen, sondern auch in Russland selbst.
Spannend, dass Putin für diese Aussage kritisiert wurde. Wie fielen denn die Reaktionen im Ausland aus? Haben Sie ein konkretes Beispiel parat?
Der mongolische Präsident spielte ein Spiel mit den historischen Ausdehnungen des mongolischen Weltreiches im Mittelalter. Der sagt, wenn Putin so argumentiert und überhaupt so argumentiert, dass er auch auf Kartenwerken immer wieder eintragen lässt, was historisch alles Russland gehört haben könnte, wenn man in verschiedene Zeitschichten auch in der frühen Neuzeit zurückgeht, dann könnte das die Mongolei auch tun. Und er setzte in den sozialen Medien eine Karte im Umlauf, in der das mongolische Weltreich wuchs. Und danach Anspruch bestünde auf ein Reich, das bis zur Adria reicht und bis zum Pazifik, also die gesamte eurasische Landmasse umfasst, inklusive des heutigen russischen Imperiums.
Putin versucht ja schon seit Beginn des Krieges, den Überfall auf die Ukraine mit historischen Argumenten zu untermauern. Dafür verbreitet er immer wieder die Idee, die Ukraine habe ja schon immer zu Russland gehört und sei deshalb gar kein souveräner Staat. In diesem Fall wollte Putin seine Argumente mit einer Karte untermauern, die eigentlich für ganz andere Zwecke hergestellt wurde. Sie diente eigentlich dazu, ganz grundlegendes Wissen über diese Region zu vermitteln, das dann zum Beispiel für Handelsreisende wichtig war. So hat es uns Jan Kusper erzählt. Er ist der Meinung, dass es dieses Phänomen, Karten als Machtinstrument, schon länger gibt.
Also Karten werden ubiquitär eingesetzt, um territoriale Ansprüche zu untermauern, bis in unsere Gegenwart hinein. Ich würde sagen, das hat in der frühen Neuzeit erst langsam angefangen und wurde dann in der neuesten Geschichte, in der Zeitgeschichte immer stärker. In der frühen Neuzeit ging es viel mehr darum, historisches Wissen über diese Region zu generieren.
Bei der Vorbereitung des Podcasts haben wir uns auch auf die Suche nach Beispielen gemacht, wo uns und auch den ZuhörerInnen so ein Krieg der Karten auch im Alltag begegnen könnte. Wir sind dann sehr schnell über Google Maps gestolpert, also die Navigations-App, die die meisten von uns vermutlich häufig benutzen. Wenn man sich die Ukraine dort einmal anschaut, dann merkt man, dass die Krim, die ja 2014 von Russland annektiert wurde, vom restlichen ukrainischen Staatsgebiet mit einer gestrichelten Linie getrennt wird. Google Maps scheint hier keine allzu eindeutige Aussage darüber treffen zu wollen, wem das Gebiet tatsächlich gehört.
Tatsächlich zeigt Google Maps sogar drei verschiedene Versionen der Krim. Und das auch schon seit 2014. Für ukrainische Nutzer hat sich bei der Darstellung der Krim eigentlich nichts geändert. Sie gehört nach wie vor zur Ukraine. Ein russischer Betrachter sieht auf der Karte eine dicke, durchgezogene Linie zwischen der Krim und der Ukraine. Google Maps sagt dazu, dass sie sich um größtmögliche Objektivität bemühen. Deshalb folgen sie lokalen Grenzverläufen. Um niemanden zu verärgern, sieht die Welt also je nach Ort unterschiedlich aus.
Für die Ukraine ist die Krim nach wie vor Bestandteil ihres Staates. In Karten zum Kriegsverlauf werden sowohl die Krim als auch die Separatistengebiete als russisch besetzt markiert. Für die Ukraine ist das also höchstens ein temporärer Zustand. In Russland sieht das wiederum anders aus.
Auf der russischen Seite wird nach der Annexion der Krim 2014 die Krim bereits als integraler Bestandteil des russischen Staates gezeigt, als zu Russland gehörig. Legitimiert wird das mit der Volksabstimmung, die nach der Annexion der Krim im März 2014 auf der Krim durchgeführt wurde und die ein sicher nicht freiwillig zustande gekommenes Ergebnis ist, aber doch eine hohe Zustimmung zur Annexion der Krim durch Russland signalisierte. Ähnlich sieht es aus mit den Separatistengebieten von Donetsk und Luhansk, in denen ja nach 2014 sofort auch Kämpfe und Auseinandersetzungen ausbrachen. Wir haben ja einen russisch-ukrainischen Krieg eigentlich bereits seit 2014 in diesen Gebieten. Die wurden schraffiert gezeigt als vom russischen Staat beansprucht, aber noch nicht komplett annektiert. Nach dem Ausbruch des vollumfänglichen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 werden diese Territorien bereits als Bestandteil des russischen Staates eingezeichnet, und zwar nicht nur die Territorien, die Russland faktisch durch seine Armee besetzt hält, sondern es werden auch Gebiete mit einbezogen, die man beansprucht, in denen die russischen Truppen nicht stehen oder noch nicht stehen. Insofern gibt es da in den Karten auch schon Ansprüche, die formuliert werden, die eben weit auseinander liegen.
Ja, und nicht nur Grenzverläufe auf Karten sind wichtig, sondern auch die Bezeichnung der Städte und Regionen. Ein ganz plastisches Beispiel, was wir vielleicht auch in unserem Alltag beobachten konnten, wäre die Bezeichnung der ukrainischen Hauptstadt Kiew in der Berichterstattung der ARD. Denn 2024 ging man dazu über, die Stadt nicht mehr in der russischen, sondern in der ukrainischen transliterierten Schreibweise zu schreiben. Also statt K-I-E-W schreibt man jetzt K-Y-I-V.
Viel wichtiger sind eigentlich noch Fragen von Umbenennung, wo Städtenamen auf Karten ihren Namen komplett wechseln. Ein Beispiel dafür ist, dass in manchen Kartenwerken, die die Russen im Zuge der Propaganda-Offensive lancieren, die Stadt Dnipropetrovsk beispielsweise oder Dnipro als Jekaterinoslaw bezeichnet wird. Das ist sozusagen die alte imperiale Bezeichnung. Zum Ruhme Katharinas heißt das eigentlich, weil es eine frühneuzeitliche Gründung am Ende des 18. Jahrhunderts ist. Da ist das noch viel offensichtlicher.
Ja, an dieser Stelle vielen Dank, Herr Kuspar, für die ganzen Antworten.
Gerne, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Okay, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Putin und Sorkin benutzen eine Karte aus dem 17. Jahrhundert, um die Nicht-Existenz der Ukraine zu beweisen. Sie ignorieren dabei allerdings zentrale historische Fakten. Im Ukraine-Krieg werden Gebietsansprüche aber auch noch auf andere Weise mithilfe von Karten kommuniziert. Die Ukraine markiert Gebiete wie zum Beispiel die Krim als russisch besetzt und signalisiert damit, dass hier noch nichts entschieden ist. Russland hingegen kennzeichnet besetzte Gebiete der Ukraine auf Karten bereits als eigenes Staatsgebiet, indem es zum Beispiel ukrainische Städte umbenennt, wie wir ja gerade mit dem Beispiel Dnipro bzw. Jekaterinoslaw gehört haben.
Diese Sache mit der Umbenennung von Orten, das kommt mir sehr bekannt vor. Das erleben wir gerade auch an anderer Stelle. Deshalb verlassen wir den Moskauer Kreml und springen mal nach Washington. Der US-Präsident Donald Trump sorgte nämlich für Schlagzeilen, weil er den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenennen ließ. Die Bezeichnung Golf von Mexiko ist für die Meeresbucht zwischen den USA, Mexiko und Kuba schon seit dem 16. Jahrhundert üblich. Nun müssen aber alle offiziellen US-Dokumente den neuen Namen übernehmen.
Aber müssen denn dann auch andere Länder und Institutionen die neue Bezeichnung übernehmen?
Nein, müssen sie natürlich nicht. Sie verwenden weiterhin den vorherigen Namen. Spannend ist an der Stelle aber, dass Google Maps auch hier wieder einen Mittelweg gewählt hat. In Amerika zeigt der Navigationsdienst den neuen Namen an. NutzerInnen aus anderen Ländern dagegen werden zum Zeitpunkt unserer Aufnahme beide Namen angezeigt.
Also wenn ich so darüber nachdenke, ertappe ich mich manchmal dabei zu denken, dass es im Grunde doch egal ist, wie man diese Bucht nennt. An der Realität ändert es zunächst einmal nichts. Der Golf ist und bleibt nun mal ein internationales Gewässer. Aber Lisa, warum dann trotzdem dieser ganze Aufwand? Was könnte Trump damit bezwecken wollen?
Ich versuch's mal mit einer Hypothese. Sprache und Begriffe prägen sich in unseren Kopf ein. Wenn etwas auf einer Karte steht, akzeptieren wir das schnell als richtig und hinterfragen es auch nicht wirklich. Wir gehen in den meisten Fällen ganz automatisch davon aus, dass eine Autorität dahinter steht, die man anerkennen kann oder sogar muss. Und wir vertrauen auf ihre Expertise. Das ist erstmal nichts Schlechtes. Diese Autoritäten haben dadurch aber sehr viel Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Trump betont durch die Umbenennung den Einfluss der USA auf den Golf. Die Bezeichnung Golf von Amerika verändert also unser Bild von der Region. Aktuell kommt uns das vielleicht noch seltsam vor. In ein paar Jahren sprechen wir dann aber möglicherweise ganz selbstverständlich vom Golf von Amerika. Was hier zunächst wie ein politischer PR-Stunt wirkt, zeigt ganz deutlich, dass Karten eben niemals neutral sind. Sie sind politisch und sie werden immer wieder für politische Zwecke eingesetzt.
Okay, Putin und Trump nutzen Karten also für ihre Machtpolitik. So weit, so gut. Was mir noch nicht einleuchtet, ist, warum das denn überhaupt erst möglich ist. Was begünstigt denn diese Instrumentalisierung von Karten?
Das ist eine gute Frage, Lukas. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einmal genauer an.
Also Lisa, warum lassen sich gerade Karten so gut für politische Zwecke instrumentalisieren?
Ich beantworte das mal mit einem Zitat von zwei HistorikerInnen, nämlich Christoph Dipper und Ute Schneider, das es in meinen Augen ganz gut zusammenfasst. Zitat: Karten sind Konstrukte und schon bei der Wahl des Ausschnitts und des Maßstabs, der Farben und der Symbole beginnt die Konstruktionsarbeit, die den einen Gegenstand privilegiert und einen anderen dafür ausblendet. Zitat Ende.
Okay, ich versuche das mal Stück für Stück mit eigenen Worten zu formulieren. Eine Karte ist also nicht identisch mit der Realität, sondern lediglich eine Abbildung davon. Eine Art Modell. Klingt das so gut?
Genau. Sie zeigt uns nicht die Realität, sondern das, was die Macher der Karte in den Vordergrund rücken wollen. Unsere Welt ist ja voller Details. Das kann man nicht alles auf ein Blatt Papier bringen, sonst wäre die Karte viel zu unübersichtlich. KartografInnen kommen also gar nicht darum herum, die Realität zu vereinfachen. Sie müssen selektieren, was auf der Karte abgebildet wird oder weggelassen werden soll.
Das heißt dann ja aber noch nicht, dass sie etwas immer ganz gezielt manipulieren oder verändern wollen. Vielmehr entscheiden sie einfach, was im konkreten Fall wichtig ist und legen dann darauf einen Fokus.
Im Grunde ist das wie bei jeder wissenschaftlichen Arbeit. Die Fragestellung bestimmt, wie die Arbeit einmal aussehen wird. Auf Karten übertragen bedeutet das, die Absicht der KartografInnen bestimmt, wie die Karte aussieht. Und das Endergebnis, das wir sehen, erschafft ein Bild von der Welt in unseren Köpfen.
Das leuchtet mir ein. Also KartografInnen haben damit einen großen Einfluss darauf, wie wir uns die Welt vorstellen. Aber wovon sind diese Entscheidungen denn noch abhängig?
KartografInnen haben ihre ganz eigenen Vorstellungen von der Welt, wie wir alle. Soziale Prägung, ihre Wertvorstellungen oder Vorurteile spielen bei der Erstellung immer eine Rolle. Aber auch die Intention beeinflusst das Ergebnis, also für welchen Zweck die Karte erstellt wurde.
Vieles davon geschieht dann vermutlich ganz unterbewusst. Kartografinnen versuchen natürlich nicht ständig, uns böswillig zu manipulieren. Ich mache das mal an einem ganz einfachen Beispiel fest. Wenn du mir jetzt den Auftrag gibst, auf einem Blatt Papier einmal grob eine Weltkarte zu zeichnen, dann würde ich ganz selbstverständlich Europa in die Mitte setzen. Wir sind einfach daran gewöhnt, Europa in der Mitte zu sehen. Unterbewusst übernehme ich also eine Darstellung, die mir bereits geläufig ist. Aber das ist ja gar keine Selbstverständlichkeit. Auf chinesischen Karten steht China im Mittelpunkt und auf amerikanischen oft die USA.
Ja, in deinem Beispiel mag das eine unterbewusste Handlung sein. Aber sie transportiert für BetrachterInnen auch eine Botschaft, nämlich Europa ist der Mittelpunkt der Welt, zumindest aus deiner Perspektive. Und wenn man sich dieser Problematik nicht bewusst ist, also dass Karten kulturell geprägt sind, dann übernimmt man diese Bilder ganz einfach. KartografInnen könnten deshalb auch ganz gezielt unser Bild von der Welt manipulieren. Zum Beispiel durch das Weglassen relevanter Informationen oder durch das bewusste in den Fokus rücken von Dingen.
Das Ganze klingt jetzt für mich noch so, als würde die ganze Verantwortung allein bei den HerstellerInnen von Karten liegen. Die BetrachterInnen werden doch schließlich genauso von ihren Prägungen, Vorurteilen und Intentionen geleitet, wenn sie die Karten betrachten. Weil Karten nun einmal oft mit Symbolen arbeiten und die Realität vereinfachen, ist ihre Interpretation doch auch für die BetrachterInnen nicht immer eindeutig, oder?
Genau das macht sich Putin eben zunutze. Er betont in seiner Interpretation nur die Aspekte, die für seine Ziele wichtig sind. Die Ukraine hat im 17. Jahrhundert als Staat nicht existiert. Er ignoriert dabei aber andere Aspekte, wie zum Beispiel, dass Russland auf der Karte auch nicht zu sehen ist. Das ist also ein Beispiel für eine politisch gefärbte Interpretation. Trump dagegen beeinflusst die Inhalte der Karte.
Okay, halten wir noch einmal fest. Karten zeigen also nicht einfach die Realität, sondern werden immer so gestaltet, dass bestimmte Dinge betont und andere dafür ausgeblendet werden. Sie beeinflussen, wie wir die Welt sehen. Oft unbewusst, manchmal aber auch ganz gezielt. Sie haben immer ein Narrativ und tragen damit zur Produktion von Wirklichkeit in unseren Köpfen bei. Deshalb ist nicht jede Karte automatisch manipulativ. Wir müssen uns einfach immer den Entstehungskontext und die intendierte Funktion bewusst machen.
Ich finde, das fasst es gut zusammen. Eben hat uns Jan Kusper noch erzählt, dass man mit der Propaganda durch Karten ja nicht erst im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angefangen hat. Er führt dieses Phänomen auf die frühe Neuzeit zurück, also auf die Zeit zwischen, grob gesagt, 1500 und 1800. Was genau in der frühen Neuzeit angefangen hat, Warum es genau da angefangen hat und wie viel frühe Neuzeit auch in unseren heutigen Karten noch steckt, das wollen wir jetzt mit Dr. Sebastian Becker besprechen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Neuere Geschichte in Mainz und hat sich umfassend mit der Kartografie in der frühen Neuzeit beschäftigt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Eine Sache müssen wir vielleicht zu Beginn noch einmal klären. Karten gab es ja schon in der Antike und auch im Mittelalter. Das ist keine neue Erfindung. Warum gehen wir für die Beantwortung unserer Frage also ausgerechnet in die frühe Neuzeit zurück? Was verändert sich im Bereich der Kartografie zu dieser Zeit?
Also ich würde das an drei Veränderungen festmachen, die diesen Wandel ganz gut vor Augen führen und die auch unmittelbar miteinander verflochten sind. Zunächst denken vielleicht viele bei früher Neuzeit an die europäische Expansion, also an die Entdeckung Amerikas, weil da neue Landmasse dazukam, die dann eben auf Karten abgebildet werden musste. Aber tatsächlich haben sich in dieser Zeit auch Raumvorstellungen und Weltbilder erheblich verändert. Da kam also einiges zusammen, was dann auch Folgen für die Darstellungsformen von Karten gehabt hat. Und in der Folge hat dann eine typische mittelalterliche Darstellungsform für Weltkarten, die sogenannte TO-Karte, praktisch ausgedient.
Ein Beispiel für eine solche TO-Karte haben wir euch einmal in den Shownotes verlinkt, damit ihr die folgenden Ausführungen ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Herr Becker, könnten Sie trotzdem einmal kurz erklären, was es damit genau auf sich hat?
Ja, der Name leitet sich von der Form der Karte ab. Also ein großes O wird durch einen T-förmigen Schnitt geteilt. Das O, also ein großer Kreis, stand für die bekannte Welt und das T in der Karte teilt die Erde in die drei damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika. Und diese Linien des T, die stellen wichtige Gewässer dar, den Nil, die Ägäis, das Mittelmeer. Das war nämlich gerade für die Europäer wichtige geografische Bezugspunkte. Naja, und als dann mit Amerika der vierte Kontinent dazukam, war diese Form der Kartografie für die Weltkarten dann natürlich passé. Also das wäre ein wichtiger Punkt, weil sich hier das den Karten zugrunde liegende Darstellungsmodell verändern musste. An zweiter Stelle und im Grunde damit auch verbunden ist die Wirkung der Renaissance auf die frühneuzeitliche Kartografie. Als Konstantinopel 1453 von den Osmanen erobert worden ist, sind ja viele griechische Handschriften nach Westeuropa gekommen, durch die das antike Wissen dann wieder aufgegriffen werden konnte. Und darunter waren auch die Schriften des Ptolemäus.
Wem Ptolemäus jetzt kein Begriff ist, das war ein griechischer Gelehrter, der wichtige Beiträge zur Astronomie, Geographie und Mathematik geleistet hat. Er hat schon im 2. Jahrhundert nach Christus versucht, die Erde, die ja eine Kugel ist, auf eine flache Karte zu übertragen. Auf dieser Grundlage entwickelte er das Konzept der geografischen Koordinaten. Das besteht aus Breiten- und Längengraden und damit lässt sich jeder Ort auf der Erde genau lokalisieren. Und so kann man sie dann auch auf Karten exakt darstellen.
Genau. Im Grunde ist es ein tolles Beispiel dafür, dass sich Wissen nie linear weiterentwickelt, also dass es durchaus auch Rückschritte geben kann in dem, was Menschen wissen. In Europa hat das geografische Wissen zwischen dem 5. und dem 13. Jahrhundert abgenommen, aber um 1500 hat man dann das antike Wissen wieder aufgegriffen und damit Grundlagen in der Kartografie geschaffen, die auch heute noch gelten und die wir heute auch noch nutzen. Jetzt schauen Sie nur auf die Breitengrade, die Sie eben angesprochen haben. Die geben ja an, wie weit ein Ort nördlich oder südlich des Äquators liegt. Und das hatte Ptolemäus anhand des Winkels zwischen dem Polarstern und dem Horizont bestimmt. Ich würde dann noch einen dritten Punkt ansprechen, nämlich das Weltbild, das die mittelalterlichen Karten häufig transportiert haben. Da lässt sich dann tatsächlich ein besonders eklatanter Wandel vom Mittelalter zur frühen Neuzeit feststellen. Die Kartografie hat da sozusagen einen Prozess der Säkularisierung durchlaufen.
Diese Säkularisierung, das meint dann grob einen Prozess, bei dem religiöse Institutionen, Werte und Einflüsse zunehmend aus dem gesellschaftlichen Leben und der Weltdeutung verdrängt wurden. Stimmt das so?
Ja, genau, das stimmt. Für uns als Historiker und als Historikerinnen ist es ja immer auch wichtig, die Historizität von Karten in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, dass Karten für uns ein Spiegel der Vergangenheit sind. Und zwar auch hinsichtlich von Mentalitäten oder von Weltvorstellungen. Das kann man an politischen, an kulturellen oder eben auch an religiösen Einordnungen von Welt sehen, die diese Karten oft sehr explizit ausdrücken. Genau hier sehen wir einen ziemlich deutlichen Wandel in der Kartografie der Renaissance. Die mittelalterlichen Weltkarten, die verknüpfen nämlich oft noch räumlich-geografisches Wissen mit ethnologischem und vor allem auch biblischem Wissen. Und damit wird dann auch die christliche Heilsbotschaft zum Teil der Karte. Die Welt ist nicht nur göttliches Werk, sondern wird explizit unter den Schutz Gottes gestellt. Ein ganz bekanntes Beispiel ist die sogenannte Ebsdorfer Weltkarte. Da hält Christus den Orbis Terrarum in den Händen. Jerusalem wird wegen seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung ins Zentrum der Karte gerückt, ist dann eine goldene Stadt, die gleichzeitig ein realer und ein himmlischer Ort ist. Und natürlich lassen sich dann auf dieser Karte auch die biblischen Geschichten geografisch verorten. In dem Ausmaß findet man das in den frühneuzeitlichen Karten dann tatsächlich nicht mehr.
Wobei ich an der Stelle anmerken möchte, dass es sich dabei ja nicht um einen klaren Bruch handelt. Auch im frühen 18. Jahrhundert gibt es zum Beispiel noch spanische Missionskarten, die den Stand der Weltmission abbilden sollen und damit einen religiösen Schwerpunkt haben, ähnlich wie im Mittelalter. Und wenn man sich anschaut, wie auf Karten aus dem 16. Jahrhundert die indigene Bevölkerung der neuen Welt dargestellt wurde, dann haben die einiges mit dem gemeinsam, wie man auch schon im Mittelalter heidnische Gebiete und deren Bevölkerung dargestellt hat. Diese religiöse Komponente verschwindet also nicht plötzlich um 1500 komplett aus den Karten. Es handelt sich vielmehr um einen Entwicklungsprozess, in dem verschiedene Denkmuster oder Weltbilder koexistieren.
Was Sie da beschreiben, das hätte der Soziologe Ernst Bloch als ein Beispiel für die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen angeführt. Er hat damit gemeint, dass in einem sozialen oder historischen Kontext alte Strukturen und fortschrittliche Elemente gleichzeitig existieren. Und das gilt natürlich auch für die Entstehung der modernen Kartografie. Es war ein Prozess, in dem Altes bestehen geblieben ist und erst nach und nach ersetzt worden ist oder eben dann ganz verschwindet.
Heutzutage benutzen wir Karten ja für die verschiedensten Zwecke. Wir navigieren mit Google Maps, das haben wir eben schon gehört. Wir verwenden Karten als Hilfsmittel in der Schule und so weiter und so fort. Was wären denn für die frühe Neuzeit so typische Verwendungszwecke? Vielleicht auch im Vergleich zu heute?
Naja, also so unähnlich sind sich die Verwendungszwecke, glaube ich, gar nicht. Zunächst haben Karten der Orientierung gedient und die war für die Fortbewegung wichtig. Und in der Antike und im Mittelalter gab es dafür sogenannte Itinerare, die Entfernungen, geografische Punkte und Wege eben beschrieben haben, denen man dann auf einer Reise folgen konnte. Das können Sie sich im Grunde wie einen Reiseführer vorstellen. Von A gehst du nach B, um C zu erreichen. Die Karten der frühen Neuzeit haben aber jetzt die Möglichkeit geboten, die Punkte viel besser in Relation zueinander zu setzen. Und das war für Händler, für Kaufleute, aber auch für Feldherren, die Truppen bewegen wollten, eben sehr vorteilhaft. Und von großer praktischer Bedeutung sind dann gerade vor dem Hintergrund der europäischen Expansion auch die nautischen Karten, die die mittelalterlichen Portolankarten abgelöst haben.
Diese Portolankarten haben vor allem die Küstenlinien mit den wichtigsten Häfen, Kompassrouten und Richtungsangaben abgebildet, richtig?
Ja, die Portolankarten haben für die Navigation auf dem Mittelmeer auch vollkommen ausgereicht. Da konnte man dem Kompass folgen und sich an den Küsten orientieren. Aber für die Navigation auf den Ozeanen, da waren eben nautische Karten zentral, weil sie die Ozeane in Breiten und Längengrade abbildbar gemacht haben. Und das war und ist auch heute noch für die Navigation eben immens wichtig. Und last not least würde ich jenseits von Mobilität und vielen anderen Verwendungszwecken unbedingt noch einen Aspekt hervorheben, der auch aus kulturhistorischer Perspektive ganz wichtig war. Diese neuen Karten haben für die Darstellung von Herrschaft und von Herrschaftsansprüchen natürlich großartige Möglichkeiten geboten.
Aha, der letzte Punkt klingt doch ganz verdächtig nach dem, was wir eben schon über die Verwendung von Karten bei Putin gehört haben. Sind Karten in der frühen Neuzeit also auch ein Machtinstrument?
Also was bedeutet Machtinstrument? Es ist in praktischer Perspektive natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass kartografisches Wissen auch Herrschaftswissen sein konnte. Gerade im Kontext der europäischen Expansion sieht man das ganz gut. Da hat man in Kastilien Karten unter Verschluss gehalten, damit Portugiesen nicht die gleichen Routen fahren konnten wie die Spanier. Da sind Karten natürlich ein Machtinstrument. Daneben haben es Karten aber eben auch erlaubt, Machtansprüche überhaupt erst abzubilden und zu begründen. Auf der Karte lässt sich ja beispielsweise wunderbar die Ausdehnung eines Herrschaftsgebiets zeigen. Und die frühneuzeitliche Kartografie hat dann gerne noch die Ursprünge und die Legitimität dieser Herrschaft durch Wappen oder irgendwelche Symbole mit Bezügen auf die eigene Herrschaftstradition und daraus resultierende Rechte sprichwörtlich vor Augen geführt. Ob man das Gebiet dann de facto beherrscht hat, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und auch, ob man überhaupt in der Lage war, die auf der Karte dargestellten Machtansprüche auch flächendeckend auszuüben, wie das manche Karte ja dann doch impliziert, das ist natürlich eine ganz andere Frage. In der frühen Neuzeit gab es anfangs ja keinen modernen Territorialstaat mit klaren Grenzen und Herrschaftsstrukturen, die bis in alle Winkel gewirkt hätten. Aber eine Karte erlaubt eben, Herrschaft als raumumfassend darzustellen. Oder besser, das Modell einer raumumfassenden Herrschaft überhaupt erst zu zeichnen.
Bleiben wir vielleicht noch einmal kurz bei diesen Herrscherwappen. Die würden wir auf modernen Karten heute eher nicht mehr finden. Stattdessen färben russische Karten einfach Gebiete ein, die angeblich zu ihrem Territorium gehören. Also zum Beispiel die Krim oder die Separatistengebiete in der Ostukraine. Gleichzeitig werden ukrainische Orte auf der Karte kurzerhand umbenannt, um damit ihre Zugehörigkeit zu Russland zu unterstreichen. So haben wir es ja eben auch von Jan Kuspa gehört. Aber wenn man eine Stadt wie Jekaterinoslaw nach der russischen Kaiserin Katharina II. Benennt, statt wie in der frühen Neuzeit einfach ein Wappen zu benutzen, dann beruft man sich ja eben auch eindeutig auf eine historische Tradition und legitimiert so die Annexion.
Ja, dieselben Mechanismen haben auch schon in der frühen Neuzeit gegriffen. Da waren schon die Fürsten und natürlich auch die Fürstinnen, aber auch die Republiken äußerst kreativ. Ich würde auch ganz klar sagen, dass gerade die Umbenennung von Orten, wie Sie sie beschreiben, eben keine moderne Erfindung ist. Ganz prominent sehen Sie das an New Amsterdam. New Amsterdam war ein extrem wichtiger Hafen und Stützpunkt für den niederländischen Handel. Als die Engländer dann die Stadt erobert haben, war die Umbenennung ein ganz wesentliches Zeichen für die Eroberung. Man hat New Amsterdam 1664 zu Ehren des Bruders des englischen Königs, also des Herzogs von York, in New York umbenannt. Oder denken Sie mal an die französischen Kolonien in Nordamerika. Frankreich hat seine Gebiete am Mississippi Louisiana genannt, zu Ehren des Königs, also nach Ludwig XIV. Und auf dem Papier hat das Gebiet einen großen Teil des mittleren Westens ausgemacht, war also viel größer als der heutige Bundesstaat Louisiana. Ob der französische König hier dann de facto Herrschaft ausgeübt hat, war für die Kartografen natürlich nachrangig. Man hat das eben so eingefärbt, weil die Krone das Gebiet für sich beansprucht hat.
Dass diese Gebiete Louisiana und New York vor der europäischen Kolonisierung noch einmal ganz andere Namen trugen, spielt in der frühneuzeitlichen Karte natürlich keine Rolle. Auch das ist ja schon ein Ausdruck der Macht von Karten.
Und damit beanspruchen Herrscher vielleicht ein Gebiet für sich. Die Realität vor Ort kann aber ganz anders aussehen. Also wenn wir mal bei Louisiana bleiben. Auf der Karte gehört das Gebiet augenscheinlich dem französischen König. Es ist komplett blau eingefärbt. Was die Karte aber nicht zeigt, ist, dass es in diesem riesigen Gebiet nur ein paar wenige Forts gibt, die ständig belagert werden und zu verhungern drohen. In der Realität hatten die Franzosen also große Probleme damit, ihre Herrschaft vor Ort wirklich durchzusetzen. Auf der Karte sieht das aber natürlich total toll aus.
Ja, und auf unsere Zeit übertragen bedeutet das dann zum Beispiel, dass russische Karten uns zwar den Eindruck vermitteln wollen, dass die Krim ein integraler Bestandteil Russlands sei, sie erzählen uns aber eben nichts darüber, ob es vor Ort Widerstand gegen die russische Herrschaft gibt oder wie etabliert die russische Regierung vor Ort dann wirklich ist. Das Problem bleibt, dass wir eben oft nur die Karte sehen, ohne sie dann mit der Realität vor Ort abgleichen zu können.
Sprache schafft Realität, auch auf Karten. Und wenn wir das nicht hinterfragen, übernehmen wir ganz schnell vermeintlich einfache Weltbilder, gerade weil wir Karten fälschlicherweise für vollkommen objektiv halten. Deswegen legt man als Historiker oder als Historikerin bei Karten in quellenkritischer Hinsicht auch die gleichen Maßstäbe an, wie wir das für alle anderen historischen Quellen machen. Eigentlich müsste man das schon im Geschichtsunterricht viel deutlicher thematisieren, weil da Schülerinnen und Schüler oft das erste Mal mit Geschichtskarten arbeiten.
In unseren bisherigen Beispielen sind es ja immer die großen Männer, also Putin und Trump, die hier der Welt ihre Machtansprüche kommunizieren. Auch in der frühen Neuzeit scheint mir das jetzt überwiegend von den Machthabern auszugehen, also zum Beispiel vom französischen König. Darin liegt also schon mal eine Gemeinsamkeit zwischen früher und heute. In welchen Kontexten kommen Karten, die Machtansprüche ausdrücken sollen, denn dann überhaupt vor?
Ja, das kam immer darauf an, an wen die Botschaft eigentlich gerichtet gewesen ist. Denken Sie mal an wichtige, hochrangige Gäste wie Diplomaten oder andere Fürsten. Das waren ja Leute, die sprichwörtlich hinter die Mauern und Türen der Paläste geführt worden sind. Denen wurden dann besonders repräsentative Karten oder Länderdarstellungen vorgeführt, die bisweilen auch Teil der Raumausstattung sein konnten. Oder die Karten waren dann Bestandteile fürstlicher Sammlungen, die eben nur wenige zu sehen bekamen und über die man dann vor Ort sprechen konnte und über die man sich unterhalten konnte. Der Palast als Herrschaftsraum wird dann sozusagen zu einer kleinen Darstellung des Herrschaftsanspruchs im Großen symbolisiert. Ganz prominent sehen Sie das noch heute im Vatikan. Wenn Sie die vatikanischen Museen besuchen, dann laufen Sie auf dem Weg in die Sixtina durch die Galleria delle Carte Geografiche. Das ist eine gut 120 Meter lange Galerie, deren Wände zwischen 1580 und 1584 mit Karten der damaligen italienischen Staatengewalt geschmückt worden sind. An den Decken sind, sozusagen korrespondierend zu den einzelnen Karten, dann wichtige religiöse Ereignisse abgebildet, die dort stattgefunden haben. Da läuft man also durch eine begehbare, kartierte Kirchengeschichte, mit der der Papst nicht nur die geografische, sondern eben auch die geistige Einheit Italiens unter seiner spirituellen Führung gezeigt hat.
Wer jetzt noch nicht im Vatikan war, kennt ja aber vielleicht die Serie Game of Thrones und erinnert sich da an diesen Thronsaal auf Dragonstone. Da begegnet uns im Grunde genau das gleiche Phänomen. Dort gibt es ja diesen riesigen Tisch, der die gesamten sieben Königreiche zeigt. Und der soll symbolisch dafür stehen, dass Daenerys Targaryen schon über die Königreiche herrscht, auch wenn sie das bei ihrer Ankunft in Westeros ja faktisch noch gar nicht tut. Quasi eine visuelle Manifestation ihres Anspruchs auf Westeros.
Ja, solche Symbolisierungen sind eben auch popkulturell prima einsetzbar. Aber gerade vor diesem Hintergrund, weil man da schnell diese Bilder im Kopf hat, würde ich dann doch noch etwas zu den Rezipienten außerhalb des Hofes sagen. Denn die Zahl der Leute, die den Thronsaal von Dragonstone oder die Korridore des Vatikans betreten durften, ist ja dann doch eher überschaubar. Und insofern ist es wichtig gewesen, Karten auch in Atlanten oder Sammelwerken zu verbreiten. Da hat man sich dann an ein gelehrtes Publikum oder an eine zahlungskräftige Klientel gerichtet. Zahlungskräftig, weil Karten, je nachdem, wie aufwendig sie waren, eben auch sehr kostspielig waren. Aber gerade diese Erweiterung des Rezipientenkreises war natürlich total wichtig, weil man damit dann die jeweilige Botschaft der Karten erst an ein größeres Publikum gespiegelt hat. Wenn es um Herrschaftsansprüche geht, kann man aber dann noch mal den Bogen zur faktischen Herrschaft schlagen. Da kann man die Zielgruppe nämlich nochmal weiter ausdifferenzieren oder besser eine weitere Zielgruppe ergänzen, nämlich die Verwaltung. Da wurden die Karten eines Herrschaftsgebiets nicht präsentiert, sondern in speziellen Situationen herangezogen. Wenn es darum geht, Herrschaft durchzusetzen und auf die Untertanen und das Herrschaftsgebiet zuzugreifen, dann muss die Verwaltung ja wissen, wo der Fürst eigentlich herrscht. Und da haben dann Karten vermutlich die unmittelbarste Wirkung entfaltet. Da waren sie dann wieder Herrschaftsinstrument.
Was Machtansprüche angeht, kommunizieren in der frühen Neuzeit also hauptsächlich Eliten mit anderen Eliten. Darin sehe ich dann einen Unterschied zu unseren modernen Beispielen. Natürlich möchten Putin und Trump auch gegenüber anderen Staatschefs ihre Ansprüche geltend machen. Das eigentliche Publikum dürfte aber wohl die breite Öffentlichkeit sein. Donald Trump hat das Dekret schließlich vor laufender Kamera unterzeichnet und auch das Gespräch zwischen Putin und Sorkin wurde im Fernsehen übertragen. Das ist effektiv, weil sich Bilder und Nachrichten heute über Fernsehen und Internet ja viel schneller verbreiten lassen, als das noch in der frühen Neuzeit der Fall ist. Es bekommen also deutlich mehr Menschen etwas davon mit. Diese Bilder bzw. diese Narrative sind dadurch viel schneller in unseren Köpfen. Ich glaube, es ist heute also umso wichtiger, dass wir Karten kritisch hinterfragen und uns Gedanken darüber machen, wer uns hier etwas über die Welt erzählen will.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der zeigt, wie sehr sich die Rolle von Karten und ihre politische Wirkung im Laufe der Zeit verändert hat. Vielen Dank, Herr Becker, für die Einblicke.
Ja, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
Also, wenn du den Podcast jetzt noch einmal Revue passieren lässt, Lisa, was fandest du dann am verblüffendsten? Was nehmen wir aus unserer Reise in die frühe Neuzeit jetzt mit?
Lass mich überlegen. Ich würde sagen, für mich war es besonders spannend zu erkennen, dass jede Karte im Prinzip eine Erzählung ist. Sie haben ein Narrativ und können auch politische und kulturelle Informationen vermitteln. Ich finde das gerade deshalb so interessant, weil wir Karten oft für besonders wissenschaftlich und objektiv halten. Gerade weil wir Dinge heute so genau messen können, vertrauen wir dem, was wir sehen, total blind. Stattdessen sind Karten aber das Ergebnis vieler kleiner und großer Entscheidungen von KartografInnen oder AuftraggeberInnen. Also für welchen Zweck wird die Karte erstellt? Was soll im Mittelpunkt stehen? Was muss dafür auch wegfallen? Das alles beeinflusst das Bild von der Welt, das wir am Ende sehen und das sich mal mehr, mal weniger stark in unseren Kopf einprägt. Natürlich werden wir nicht permanent manipuliert. Aber nach diesem Gespräch werde ich mir Karten auf jeden Fall bewusster anschauen. Und du, Lukas, was bleibt dir hängen?
Ich glaube, ich fand am spannendsten, wie sich die Nutzung von Karten über die Jahrhunderte entwickelt hat und wie viel dann doch irgendwie gleich geblieben ist. Schon in der frühen Neuzeit waren Karten nicht bloß Mittel zur Orientierung, sondern eben auch Werkzeuge der Macht. Und obwohl uns unsere heutigen Karten irgendwie präziser und objektiver vorkommen mögen, sind da im Hintergrund heute genau dieselben Mechanismen am Werk wie damals. Also die Technik mag sich enorm weiterentwickelt haben, doch der grundlegende Zusammenhang zwischen Karten und Macht bleibt im Grunde der gleiche. Und in deinem letzten Punkt stimme ich dir voll und ganz zu. Auch ich werde Karten dahingehend in Zukunft noch ein wenig genauer unter die Lupe nehmen, als ich es bisher getan habe.
Wunderbar. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir hoffen, diese Zeitreise in die frühe Neuzeit hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Dieser Podcast ist ja Teil einer Reihe, Überall ist frühe Neuzeit. Wenn euch diese Folge also gefallen hat, könnt ihr Clio auf die Ohren gerne auf Spotify, Apple Music oder YouTube folgen. Dann bekommt ihr auch den Release der nächsten Folgen mit. Oder ihr schaut auf Instagram unter @clio_2.0 vorbei. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Tschüss.
Tschüss.